Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und ganz ehrlich, ich habe echt lange überlegt, wie ich diese Folge anfange, weil manchmal fehlt mir einfach so ein bisschen die Kreativität. Das kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr so vor einem weißen Blatt Papier sitzt oder euch der leere Computerschirm einfach nur angähnt und ihr aber vielleicht was schreiben oder zeichnen oder so müsstet oder wollt eigentlich, aber die Idee, die zündende Idee, die fehlt. Ja, auf Knopfdruck ist das oft ganz schön schwierig, für mich jedenfalls. Es wäre so cool, wenn man das lernen könnte. Ja, und wisst ihr was? Es gibt Wissenschaftler, die sagen, ja klar, das geht.
Mindestens die Hälfte jedes großen wissenschaftlichen Fortschritts ist eigentlich die Idee selber. Das Entdecken von Fragen ist eine der wichtigsten Aufgaben von Forschenden. Ein ganz zentraler Punkt, um auf neue Ideen zu kommen in der Wissenschaft, ist das Gespräch. Sie brauchen jemanden zum Reden. Und das Entscheidende, wenn ich ein kreatives Gespräch haben will, ist eine positive Grundhaltung. Also nicht Nein sagen, sondern sagen Ja. Und darauf bauen wir jetzt auf. Interdisziplinarität ist eine tolle Sache und hilft einem, kreativer zu sein. Eine Hypothese kann einen davon ablenken, eine Entdeckung zu machen. Die Kreativität in den Wissenschaften unterscheidet sich nicht wesentlich von der Kreativität in anderen menschlichen Bereichen. Und wir glauben, dass man das lernen kann.
Und wie man das lernen kann, das hören wir in dieser Hörsaalfolge. Martin Lercher verrät uns gleich, wie wir die Muse sozusagen aus der Reserve locken können. Er ist nämlich nicht nur Professor für Bioinformatik und Leiter der Arbeitsgruppe Computergestützte Zellbiologie an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Er befasst sich auch mit der Frage, wie WissenschaftlerInnen auf neue Ideen kommen. Weil ohne Idee keine Entdeckung. Und ja, auch keine Texte, Moderationen zum Beispiel, Bilder oder Songs, klar. Und die Tools, die er als zentrale Kreativitätsbooster ausmacht, die sind eben nicht nur, was für Forschende sagte, die können wir in allen möglichen Bereichen nutzen. Night Science, wie kommen WissenschaftlerInnen auf neue Ideen? So heißt sein Vortrag. Und Night Science, also Nachtwissenschaft, das nur ganz kurz zur Erklärung vorab schon mal, heißt das, weil dieser Teil der Wissenschaft eher so im Verborgenen stattfindet. Gehalten hat Martin Lercher diesen Vortrag am 7. März 2024 auf Einladung der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf, die auch als Bürgeruniversität aktiv ist. Und in dem Rahmen veranstaltet sie mit der Evangelischen Stadtakademie Düsseldorf auch die Vortragsreihe Forschung im Fokus. Ja, und daher stammt die Aufzeichnung, die wir jetzt hören. Und ja, damit ihr euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen und euch von der Muse küssen lassen könnt, noch der Hinweis, ihr müsst nichts notieren. Alle wichtigen Quellen findet ihr wie immer auf unserer Seite und in den Shownotes. Auch die Videos, die Lercher gleich zeigt, die findet ihr da. Okay, dann jetzt Vorhang auf und Mikro frei für Martin Lercher zu den Geheimnissen der Night Science.
Bevor ich Ihnen was über den kreativen Prozess in den Naturwissenschaften erzähle, sage ich ganz kurz was zu mir selber. Mein Name ist Martin Lercher. Ich bin Professor für etwas, was ich Computational Cell Biology nenne, an der Heinrich-Heine-Universität. Das heißt, ich betreibe Zellbiologie oder auch Biologie von kompletten Organismen, Pflanzen vor allem, aber am Computer. Nicht mit realen Lebewesen, sondern indem ich Modelle auf dem Computer baue, indem ich künstliche Intelligenz benutze, um Sachen vorherzusagen zum Beispiel. Das ist das, was ich in meinem Hauptamt tue. Aber daneben beschäftige ich mich seit ein paar Jahren mit dem kreativen Prozess in den Naturwissenschaften. Und das tue ich nicht alleine, das tue ich zusammen mit einem Freund und Kollegen, Professor Itay Yanai von der New York Universität. Der ist da an der medizinischen Fakultät und arbeitet, also steht zwar Professor für Biochemie, aber eigentlich, was er macht vor allem, ist, dass er sich anschaut, wie Gene an- und ausgeschaltet werden in der Embryonalentwicklung, aber auch zum Beispiel in der Entstehung von Krebs. Das ist das, was er hauptberuflich macht, aber daneben mit mir zusammen die wissenschaftliche Kreativität. Wenn Sie eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler fragen, wie funktioniert Wissenschaft, dann können die Ihnen das alle sehr schnell standardmäßig beantworten, nämlich ungefähr so, wie es da steht. Wir haben ein Problem, dann haben wir eine Hypothese, eine Idee, wie dieses Problem gelöst werden kann, was die Antwort auf unsere Frage ist zum Beispiel. Und dann machen wir einen Test, einen empirischen Test. Das heißt, wir sammeln Daten oder wir machen ein Experiment, um zu gucken, ob unsere Idee, unsere Hypothese richtig ist. Und wenn die Daten der Idee widersprechen, müssen wir die Idee modifizieren, solange bis es passt, und dann haben wir eine Antwort. Das ist klassisch, wie man lernt, wie Naturwissenschaft funktioniert. Und jemand, der das besonders schön zusammengefasst hat, ist Sir Karl Popper. Und er hat das genannt Falsifizierung. In den Naturwissenschaften können wir nie irgendwas beweisen, weil sobald ein Gegenbeispiel kommt, ist schon klar, es hat nicht gepasst. Also wir können nie beweisen, dass etwas richtig ist. Das kann nur die Mathematik. Die Wissenschaft kann das nicht. Die Wissenschaft kann aber beweisen, dass etwas falsch ist. Ja, eben indem wir ein Gegenbeispiel finden oder indem wir sagen, wenn deine Idee richtig ist, dann müsste das und das der Fall sein und dann beobachten wir und stellen fest, es passt nicht, dann ist die Idee falsch. Das heißt, wir können Ideen falsifizieren, wir können zeigen, dass sie falsch sind. Und das heißt, die Idee von Karl Popper und allgemein in der Wissenschaftsphilosophie ist, die Aufgabe von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern ist ständig, alles in Frage zu stellen und ständig zu versuchen, das zu zeigen, dass alles falsch ist. Das klingt nicht nach einem besonders schönen Beruf, also immer nur nach Fehlern zu suchen, aber es spiegelt auch nicht wirklich wider, wie Wissenschaft funktioniert. Und das haben mein Freund Itai und ich festgestellt. Wir haben zusammen in Heidelberg gearbeitet eine Zeit lang und zusammen ein Projekt gemacht, das haben wir publiziert. Und dann hatten wir aber ein paar Ideen und haben gedacht, wir müssen uns nochmal diese Daten anschauen, da gibt es bestimmt noch interessante Sachen zu finden. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, auch wieder in Heidelberg, und haben uns typischerweise da oben in die Ecke vom Starbucks gesetzt mit unseren Laptops und haben dann da auf den Computern versucht, diese biologischen Daten zu verstehen. Aber das war irgendwie sehr verwirrend. Also zwischendurch haben wir so statistische Tests gemacht, das war gut, da wussten wir, wie das geht. Und dann kamen wir aber immer wieder an einen Punkt, wo wir irgendwie verwirrt waren, weil das, was wir da gesehen haben in den Daten, das passte überhaupt nicht zu dem, wie wir uns das alles so vorgestellt haben oder was Leute uns erzählt hatten. Und teilweise wussten wir auch gar nicht mehr, was für eine Frage versuchen wir eigentlich gerade zu beantworten. Also es war sehr frustrierend und sehr verwirrend und überhaupt nicht so, wie man uns beigebracht hat, wie Wissenschaft funktioniert. Aber inzwischen weiß ich, genau so funktioniert Wissenschaft. Also wenn man da nicht ständig verwirrt ist und sich ständig fragt, was mache ich hier eigentlich, dann macht man nicht wirklich Wissenschaft. Und jemand, der das sehr schön zusammengefasst hat, ist François Jacob. Der hat den Nobelpreis bekommen mit zwei Kollegen zusammen für die Entdeckung der Prinzipien der Genregulation. Und er hat eine Autobiografie geschrieben. In dieser Autobiografie sagt er, die wissenschaftliche Arbeit hat zwei Aspekte. Man könnte sie Day Science und Night Science nennen. Also die Autobiografie habe ich auf Englisch gelesen. Die beiden Begriffe habe ich jetzt nicht übersetzt, im Gegensatz zu dem Rest. Man könnte auch Tageswissenschaft und Nachtwissenschaft nehmen. Aber wir nehmen das gerne als so feststehende Begriffe. Day Science und Night Science. Day Science ist das, was Karl Popper beschreibt und was man allgemein so lernt, wie Wissenschaft funktioniert. Das ist, wir haben eine Hypothese, dann machen wir einen Test und überprüfen, ob die Hypothese falsifiziert werden kann. Ob wir zeigen können, die Hypothese ist falsch. Wenn wir das nicht können, dann sagen wir, okay, vielleicht ist sie richtig, solange bis irgendjemand zeigt, sie ist falsch. Das ist Day Science. Night Science ist was ganz anderes. In den Worten von François Jacob, Night Science wandert blind. Sie zögert, stolpert, schreckt zurück, schwitzt, wacht erschrocken auf. Sie zweifelt an allem und versucht, sich selbst zu finden, in Frage zu stellen. Die Nachtwissenschaft oder Night Science ist eine Art Werkstatt des Möglichen, in der das erarbeitet wird, was die Bausteine der Wissenschaft werden wird. Das heißt, die Nachtwissenschaft, die Night Science, ist unsystematisch. Das ist einfach der Versuch, irgendwie auf eine Idee zu kommen. Ja, denn wenn man sich überlegt, Wissenschaft, Day Science, ja, Hypothese, wir testen die Hypothese, aber wo kommt die Hypothese her? Ja, die fällt ja nicht vom Himmel. Ich muss ja erstmal auf eine Idee kommen. Und ich würde sagen, man kann argumentieren, mindestens die Hälfte jedes großen wissenschaftlichen Fortschritts ist eigentlich die Idee selber. Und die andere Hälfte ist dann zu überprüfen, ist die Idee richtig. Aber erstmal braucht man die Idee. Und auf diese Ideen zu kommen, ist nicht trivial. Das ist nicht was, was einfach so passiert. Und es ist aber so, dass wir glauben, dass man das lernen kann. Dass man lernen kann, kreativer zu sein, insbesondere in den Wissenschaften, das ist unser Thema, aber ganz allgemein. Ja, die Kreativität in den Wissenschaften unterscheidet sich nicht wesentlich von der Kreativität in anderen menschlichen Bereichen. Und der erste entscheidende Schritt dazu, kreativer zu sein als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, ist erstmal zu verstehen, es gibt diese zwei unterschiedlichen Prozesse, die unterschiedlich funktionieren. Es gibt den Prozess, der ausführend ist, wo ich Dinge im Labor überprüfe, wo alles nach klaren Regeln abläuft. Day Science. Und es gibt aber auch noch diesen anderen Prozess, den kreativen Prozess, wo es darum geht, dass ich auf Ideen komme. Und genauso kann man in der Musik zum Beispiel unterscheiden zwischen etwas, was man Night Music nennen könnte, und Day Music. Day Music ist, wenn jemand wie Lady Gaga auf einer Bühne steht und ein geprobtes Lied da aufführt, zusammen mit einer Band. Ja, und jeder weiß, wann, was, wie gespielt werden soll. Vielleicht gibt es zwischendurch ein bisschen Improvisation, aber es ist alles ein klarer, vorgegebener Rahmen. Das ist Day Music. Aber irgendjemand muss ja sich dieses Lied erstmal ausgedacht haben. Ja, und überlegt haben, was möchte ich eigentlich ausdrücken? Was für Bilder könnte ich benutzen? Was für Melodien? Was für Akkorde? Das wäre Night Music. Genauso in der Malerei. Ja, also man kann sich vor die Leinwand setzen, wenn man das kann. Ich könnte das nicht. Ja, und dann ein Bild ausführen. Aber das ist eigentlich Day Art. Aber erstmal sich zu überlegen, was will ich eigentlich zeigen auf meinem Bild? Was für eine Bildkomposition möchte ich benutzen? Welche Farben möchte ich benutzen? Das wäre Night Art. Also die Unterscheidung zwischen dem kreativen Prozess der Inspiration und dem ausführenden Prozess, ja, das, was jemand Perspiration genannt hat in diesem Kontext, diese Unterscheidung gibt es ganz allgemein. Und das ist auch nichts, wo mein Freund Itai und ich als Erste drauf gekommen wären, dass es diese zwei Prozesse gibt. Wie gesagt, wir beziehen uns da mit den Begriffen auf François Jacquot. Aber es ist auch was, was von Wissenschaftsphilosophen schon länger diskutiert wird, und zwar unter den Stichworten Context of Discovery, also der Zusammenhang der Entdeckung, der kreative Teil, und Context of Justification, der Zusammenhang der Rechtfertigung, der Überprüfung einer Idee. Itai und ich haben eine Reihe von Artikeln geschrieben über diesen kreativen Prozess in der Zeitschrift Genome Biology. Wenn Sie das interessiert, da noch mal was drüber nachzulesen. Wir machen aber außerdem einen Podcast, in dem wir uns mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten, die wir für besonders interessant oder besonders kreativ halten. Und wo wir nicht darüber reden, was haben die für wissenschaftliche Ergebnisse. Ja, das kann man nachlesen, da gibt es 100 andere Podcasts, die das machen. Sondern wir reden mit denen ausschließlich über den wissenschaftlichen Prozess. Wie kommen die auf Ideen? Wie organisieren die ihre wissenschaftliche Arbeit? Das heißt, wenn Sie das Thema interessiert, dann würde ich Ihnen auch diesen Podcast ans Herz legen. Ein Podcast, den ich besonders schön finde, ist der mit Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger für Wirtschaft, obwohl er eigentlich Psychologe ist. Und der sich damit beschäftigt hat, wie das menschliche Denken funktioniert. Der hat ein Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken oder Thinking Fast and Slow auf Englisch, das ich Ihnen auch sehr empfehlen würde, wo es eben genau darum geht. Es gibt so ein intuitives Denken. Das ist eher das, was man im Night Science benutzen würde. Und es gibt so ein sehr rationales, sachliches Denken, was eher in den Day Science passt. So, das als Hintergrund. Und im Rest der Zeit, die wir heute Abend haben, möchte ich Ihnen ein paar Werkzeuge vorstellen. Diese Werkzeuge sind Hilfsmittel, um die eigene Kreativität besser zu nutzen, um kreativer arbeiten zu können. Und das ist im Grunde das Gleiche in einer etwas komprimierten Form, was wir auch jungen Forscherinnen und Forschern versuchen beizubringen in Workshops. Ja, dann über den ganzen Tag, nicht nur über eine Stunde. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, weil das ist alles nicht kompliziert. Ja, das ist alles kein Hexenwerk. Das Entscheidende ist nur, dass man sich über bestimmte Dinge bewusst wird. Und der erste und wichtigste Punkt ist das, was wir Improvisationswissenschaft nennen. Mit einem Freund oder einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin auf einen Spaziergang zu gehen und sich zu unterhalten, ist offensichtlich schon sehr lange Teil des wissenschaftlichen Prozesses. Ja, das haben die alten griechischen Philosophen schon gemacht, aber das haben eben auch andere Leute gemacht. Hier sind ein paar zufällige Beispiele von solchen Paaren. Ich habe dann den Begriff Science Buddy hingeschrieben oder Wissenschaftskumpel. Und da werde ich gleich nochmal darauf zurückkommen, was wir eigentlich damit meinen. Ein ganz zentraler Punkt, um auf neue Ideen zu kommen in der Wissenschaft, ist das Gespräch. Sie brauchen jemanden zum Reden. Natürlich gibt es dieses Bild von dem Genie-Einzelgänger, ja, der oder die da im stillen Kämmerlein sitzt und all die genialen Ideen hat. Aber das ist nicht die Realität. Also es gibt wenig Gebiete, Arbeitsgebiete, die so kooperativ sind wie die Naturwissenschaften. Auch die Mathematik zum Beispiel. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn man auf neue Ideen kommen will oder Ideen weiterentwickeln will, dass man sich unterhält. Und nicht irgendwie unterhält, sondern auf eine bestimmte Art. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber das erste Wichtige ist, dass man ein Gespräch führt. Und das hat offensichtliche Vorteile. Es ist so, ich weiß bestimmte Dinge, aber mein Gesprächspartner weiß bestimmte andere Dinge. Ja, und teilweise überlappt das, aber teilweise weiß der auch was, was ich nicht weiß und kann sagen, wie passt das denn mit dem hier zusammen, von dem ich noch nie gehört habe, zum Beispiel. Oder vielleicht habe ich einen Denkfehler in dem, was ich mache. Und dann sagt mir mein Kumpel, da scheint aber irgendwas unlogisch zu sein. Oder ich mache eine Annahme, über die ich gar nicht nachdenke, weil alle, die ich kenne, machen die gleiche Annahme. Ja, weil das weiß ja jeder, dass das so ist. Und dann fragt er aber, woher weißt du das eigentlich? Und dann stelle ich fest, ja, keine Ahnung, weil alle anderen das auch sagen. Aber vielleicht stimmt es gar nicht. Ja, in der Wissenschaft gibt es tatsächlich häufig solche Sachen, wo eigentlich alle einig sind, das muss so und so sein, aber keiner weiß, warum eigentlich. Ja, weil das mal irgendwann jemand aufgeschrieben hat, zu einer Zeit, als man es nicht experimentell überprüfen konnte. Und dann haben alle gesagt, ja, ist plausibel, dann ist das jetzt eben so. Aber man braucht dieses Feedback. Traditionelles Brainstorming ist dafür eher nicht ideal. Das heißt, eine große Gruppe, wo eben jeder erzählt, was ihm gerade oder ihr gerade einfällt, das ist typischerweise nicht ideal. Ein Grund dafür ist, was man Diffusion von Verantwortung nennt. Das heißt, dass ich kann da hinten in der letzten Reihe sitzen und die anderen reden alle und die reden ja schon, dann brauche ich ja nicht auch noch was zu sagen, obwohl ich vielleicht die beste Idee gehabt hätte. Ein anderes Problem ist Gruppendenken. Also es gibt psychologische Experimente, die zeigen, dass wenn man in einer Gruppe ist und man hört, dass mehrere andere vielleicht auch mit großer Überzeugung irgendwas behaupten, dass man dann sich dem einfach anschließt, ohne darüber nachzudenken. Ja, auch wenn man alleine gefragt würde, vielleicht sagen würde, nee, das ist ganz anders. Ja, das heißt, große Gruppen funktionieren für Kreativität typischerweise nicht so gut. Aber was ist die ideale Gruppengröße? Das hier ist aus einem Artikel von vor 4 Jahren, wo anhand von Zitierungsmustern, also wie wissenschaftliche Artikel andere wissenschaftliche Artikel zitieren, auf die sie sich berufen, die haben die untersucht, diese Muster, und haben festgestellt, wenn ich mir die Anzahl von Zitierungen anschaue, was typischerweise ein Maß dafür ist, wie wichtig eine Arbeit ist. Eine wichtige Arbeit wird ganz oft zitiert. Da sieht man, unten hat man eine Teamgröße von 1 bis 10, ja, das heißt die Anzahl der Autorinnen und Autoren. Dann sieht man, je mehr Autoren, umso mehr Zitierungen. Ja, das heißt, große Gruppen scheinen gut darin zu sein, irgendwas zu machen, was viele Leute zitieren wollen. Das ist gut. Dann haben die aber noch geschickt sich überlegt, wie können wir denn rauskriegen, ob irgendwas eine wirklich neue Idee war. Und das haben die so gemacht, dass die gesagt haben, wenn spätere Artikel den Artikel hier zitieren, die zitieren aber nicht die älteren Artikel, dann bedeutet das, der hier muss was Neues gemacht haben. Ja, das heißt, man kann auf die Art die Neuheit messen. Und das haben die auch gemacht. Und da sieht man genau das Gegenteil. Je kleiner die Gruppen sind, umso wahrscheinlicher ist, dass die irgendwas wirklich Neues gemacht haben. Dass die eine richtig gute Idee gehabt haben, auf die sich andere dann berufen. Das heißt, große Gruppen sind durchaus gut für Day Science, ja, um irgendwas auszuführen. Kleine Gruppen sind gut, um auf Ideen zu kommen. Kleine Gruppen sind gut für Night Science. Ja, und die minimale Gruppengröße ist 2 Leute. Ja, das heißt, ideal ist, wenn man sich zu zweit unterhält. Das heißt nicht, ich muss immer mit derselben Person reden, ja, aber nicht mit allen gleichzeitig, sondern mit den verschiedenen Personen nacheinander. Ich sagte eben, es ist wichtig, wie man redet. Das ist ganz entscheidend. Und das Entscheidende, wenn ich ein kreatives Gespräch haben will, ist eine positive Grundhaltung. Und dafür kopieren wir eine Regel aus dem Improvisationstheater. Deswegen nennen wir es auch Improvisationswissenschaft. Improvisationstheater, da stehen Leute auf einer Bühne. Es gibt nichts Aufgeschriebenes, die improvisieren das. Die denken sich spontan irgendwas aus auf der Bühne. Und wenn jetzt der eine sagt, oh, guck mal, da hinten in der Ecke steht ein Elefant, dann ist die Aufgabe des anderen zu sagen, ja, und der ist rosa. Oder guck mal, nee, genau, ich glaube, das ist eine Giraffe. Ja, aber man muss drauf aufbauen. Man muss nicht sagen, wenn der andere jetzt sagen würde, nee, da ist nichts in der Ecke, ja, dann das funktioniert nicht. Ja, das so, da kommt man nirgendwo hin. Ja, also man muss nicht unbedingt allem zustimmen, was die andere Person sagt. Man muss aber positiv damit arbeiten. Das heißt, wenn ich in einer wissenschaftlichen Diskussion eine Idee von mir gebe, die erstmal völlig bescheuert klingt, dann kann das daran liegen, dass die Idee völlig bescheuert ist. Das kann aber auch daran liegen, dass die Idee Neues, ja, dass ich out of the box irgendwas gedacht habe. Und die erste Intuition von allen Menschen ist, erstmal zu sagen, warum irgendwas Quatsch sein muss. Ja, also das, ich glaube, das ist eine Tendenz, die alle haben, aber wir Wissenschaftstreibenden haben das noch mehr als andere. Ja, und das muss man aber ganz bewusst wegschalten und sagen, okay, wenn die andere Person das sagt, dann denke ich drüber nach, ob nicht vielleicht ein interessanter Kern da drin ist. Ja, selbst wenn es in der Gesamtheit nicht passt, vielleicht ist trotzdem Teil der Idee was, worauf man aufbauen kann. Das heißt, es geht darum, nicht das abzuschmettern, was die andere Person sagt, zu sagen, das ist Quatsch, weil, sondern es geht darum, der anderen Person zu helfen, diese Idee zu entwickeln. Und vielleicht kommt man mit dieser Idee irgendwann an den Punkt, wo man sagt, nee, vielleicht doch nicht das Richtige, und dann findet man eine neue Idee. Man muss der Idee aber eine Chance geben. Also diese Yes-and-Regel. Also nicht Nein sagen, sondern sagen Ja. Und darauf bauen wir jetzt auf. Das ist das entscheidende Geheimnis von erfolgreichen kreativen Diskussionen. Und das ist schon der wichtigste Trick, um die eigene Kreativität möglichst gut nutzen zu können. Ja, super einfach, super wichtig. Zusammenfassung: Im Day Science ist das Ziel Falsifizierung, zu zeigen, dass was falsch ist. Das heißt, nein, ja, weil ist der entscheidende Begriff der Tageswissenschaft. Im Night Science ist das anders. Im Night Science ist das entscheidende Ja zu sagen und auf dem, was die andere Person gesagt hat, aufzubauen. Der zweite Abschnitt dessen, was ich Ihnen erzählen will, über Werkzeuge für Kreativität, da geht es um Fragen. Dazu ein kleines Beispiel. Das ist Albert Einstein im Alter von 23 Jahren. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Fliege an der Wand im Büro von Professor Heinrich Friedrich Weber an der Universität Zürich im Jahr 1900. Und dann klopft es an der Tür. Also ich bin jetzt Professor Weber. Ja, und dann steht mein am wenigsten geliebter Student vor mir, Herr Einstein. Ja, und ich frage, ja, Herr Einstein, was kann ich für Sie tun? Herr Professor, ich würde gerne an den schwierigsten und wichtigsten Problemen der theoretischen Physik arbeiten. Was sind die wichtigsten Probleme der theoretischen Physik? So. Herr Einstein, Sie würden das sicher wissen, wenn Sie regelmäßig in meine Vorlesung gekommen wären. Aber gut, ich erzähle es Ihnen trotzdem, auch wenn ich nicht denke, dass Ihre begrenzten Fähigkeiten dazu reichen, da irgendwas zu machen. Also erste Frage, wie müssen wir unser Konzept der Zeit ändern, damit wir verstehen, warum die Lichtgeschwindigkeit konstant ist in verschiedenen Referenzrahmen? Zweite Frage, wie müssen wir die Emission und Absorption von Licht in diskreten Mengen betrachten, damit wir Probleme in der Beschreibung der Strahlung schwarzer Körper lösen können? Und drittens, wie können wir Gravitation verstehen als eine Deformation von Raum und Zeit? So. Und dann sagt der Einstein, vielen Dank. Und dann geht er. Und innerhalb weniger Jahre löst er diese drei Probleme, kriegt komischerweise nur einen Nobelpreis dafür, obwohl er sicher mehr verdient hätte, und wird zu dem Genie, das man kennt. Soweit die Geschichte. Problem dabei ist, Wissenschaft ist nicht vorhersagbar. Ja, hier ist als Beispiel einfach, auf der linken Seite haben wir 5 offene Probleme in den Biowissenschaften, die im Jahr 1997 formuliert wurden. Da wurde gesagt, das sind die wichtigen Sachen, an denen gearbeitet werden muss. Und auf der rechten Seite haben wir die 5 größten Entdeckungen der letzten 25 Jahre aus dem Jahr 2015. Da wurde gesagt, das waren die größten Entdeckungen. Und es gibt überhaupt keine Überlappung zwischen diesen beiden Listen. Ja, also das, was gesagt wurde, das sind die großen, wichtigen Fragen, das waren nicht die wichtigsten Entdeckungen. Wir haben ein bisschen Fortschritte gemacht bei diesen Fragen, zum Beispiel, was ist der Ursprung des Lebens oder wie werden Gene reguliert in Tieren und Pflanzen. Aber die wichtigen Entdeckungen waren was, was nicht vorhersehbar war. Und genauso war das auch bei Einstein. Ja, natürlich war die Geschichte nicht so, wie ich sie gerade erzählt habe. Einstein hat die Fragen nicht vorgelegt bekommen, er musste diese Fragen selber entdecken. Und das Entdecken von Fragen ist eine der wichtigsten Aufgaben von Forschenden. Ja, also ein Missverständnis ist häufig, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Fragen beantworten. Tun wir auch. Aber das Wichtigste, was wir machen, ist, uns neue Fragen auszudenken, neue Fragen zu stellen. Ja, und ein Beispiel von Einstein als Schüler, das ist eine Geschichte, die kennen Sie vielleicht schon, als Schüler hat Einstein sich vorgestellt, wie wäre das denn, wenn ich mich parallel zu einer Lichtwelle bewegen würde, mit der gleichen Geschwindigkeit. Und ich würde jetzt gucken auf diese Welle, die sich da neben mir bewegt. Da würde ich sehen, wie da so eine Welle rauf und runter geht. So, aber elektromagnetische Strahlung, Lichtwellen, werden beschrieben durch Maxwells Gleichungen. Und in Maxwells Gleichungen funktioniert das so nicht. Ja, das heißt, es gab einen Widerspruch zwischen dem, was Einstein gedacht hat, das müsste ich sehen, und dem, was in der theoretischen Beschreibung drin stand. So, und Einstein hat Jahre seines Lebens damit verbracht, Maxwells Gleichungen so zu ändern, dass dieses Problem verschwindet. Und er hat es nicht geschafft. Und es war so frustrierend für ihn, bis eines Abends, nachdem er mit einem Freund darüber gesprochen hatte, über diese Frustration, auf dem Nachhauseweg kam der auf die Idee, das ist überhaupt nicht Maxwells Schuld. Das ist die Schuld der Zeit. Die Art, wie wir über Zeit nachdenken, ist falsch. Und auf die Idee ist vorher keiner gekommen. Ja, also Zeit ist ja was völlig Natürliches. Wir alle wissen, was Zeit ist. Aber dass Zeit etwas sein kann, was sich zum Beispiel ändert, je nachdem, wie schnell wir uns bewegen, auf die Idee ist vorher keiner gekommen. Das heißt, Einstein musste diese Frage erst mal selber entdecken. Und die Beantwortung danach war vergleichsweise der leichtere Teil. Häufig bedeutet eine neue Frage zu stellen, dass man eine existierende Frage umformuliert, fokussiert. Eine Frage, die zu allgemein ist, um sie beantworten zu können. Ein Beispiel ist Marie Curie. Die hat sich die Frage gestellt, wie viele andere auch, wo kommt eigentlich diese radioaktive Strahlung her? Ja, man wusste nicht, was das ist. Man hat gesehen, es gibt irgendeine Strahlung und irgendwie hat die was mit dem Uran zu tun, aber man wusste nicht, was das ist. Und sie hat die Frage fokussiert, indem sie gefragt hat, wie viel Strahlung kriege ich denn in Abhängigkeit von der Form und von der Menge von Uran, die ich habe? Ja, und damit hat sie verstanden, dass es eine Eigenschaft der Uranatome ist, die zu dieser Strahlung führt. Das ist nur ein Beispiel, es gibt noch viele solche Beispiele, aber wir haben ja nur begrenzt Zeit. Aber das Refokussieren einer Frage ist häufig entscheidend. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir den wissenschaftlichen Prozess vollständiger beschreiben können. Eben hatten wir den oberen Teil, Problem, Hypothese, Test, Antwort. Aber darunter gibt es noch den Teil der Nachtwissenschaft. Und da passiert auch ganz viel. Ja, ich suche mir ein Arbeitsthema, das mich interessiert. Dann habe ich Beobachtungen. Vielleicht lese ich darüber in der wissenschaftlichen Literatur. Vielleicht habe ich selber was beobachtet. Vielleicht habe ich selber Experimente gemacht und gucke mir meine Daten an. Aber in diesen Beobachtungen sehe ich irgendein Muster. Und dann gucke ich noch mal genauer nach, ob ich dieses Muster woanders auch noch sehe. Und daraus entwickelt sich dann irgendwann eine Frage. Und mit dieser Frage kann ich dann nach oben gehen und kann sagen, okay, jetzt habe ich ein Problem, jetzt weiß ich, was mein Problem ist, das ich lösen will. Jetzt kann ich eine Hypothese formulieren, um dieses Problem zu lösen. Eine Möglichkeit, auf neue Fragen zu kommen, ist, dass man Widersprüche nicht wegdrückt, was man häufig intuitiv gerne tun möchte. Also wenn man irgendwas findet, was dem widerspricht, was man eigentlich erwartet, dann will man das eigentlich gar nicht sehen. Aber wenn man stattdessen diese Widersprüche umarmt, kann man neue Fragen finden. Das ist ein Beispiel von der Arbeit von Itai, mit dem ich das alles hier entwickelt habe. Was die gemacht haben, ist, die haben sich das Anschalten von Genen in Embryos angeschaut. In Embryos von verschiedenen Arten von Würmern zuerst. Und haben sich angeguckt, ganz früh in der Embryonalentwicklung, wie werden die Gene da an- und ausgeschaltet, ne, und dann später in der Entwicklung und ganz am Ende. Und wenn man jetzt verschiedene Arten von Würmern miteinander vergleicht, dann sieht man, am Anfang sind die recht unterschiedlich, die verschiedenen Arten. In der Mitte sind die ziemlich ähnlich und am Ende sind die wieder recht unterschiedlich. Ja, man hat so ein Sanduhrmodell dafür. Und dann hat Itai gedacht, jetzt schauen wir uns doch mal an, wenn wir nicht verschiedene Würmer uns angucken, sondern ganz verschiedene Tiere. Ja, also ein Wurm, eine Schnecke, ein Frosch. Ja, also lauter ganz verschiedene Tiere. Und hat erwartet, dann sieht man wahrscheinlich das Gleiche. Ja, und stattdessen hat er genau das Gegenteil gefunden. Und das war irgendwie doof, weil das war nicht, was er finden wollte. Ja, weil er hat gesagt, ich erwarte ja das und jetzt sehe ich was anderes. Ja, und Wissenschaftsphilosophen würden ihn jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber man muss da völlig unvoreingenommen sein und man darf gar nichts erwarten. Aber das ist nicht die Realität. Ja, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sind Menschen. Ja, und wir haben eine tolle Idee, dann wollen wir auch zeigen, dass die Idee richtig ist. Wir wollen nicht zeigen, dass die Idee falsch ist. Das heißt, frustrierend, wenn wir was anderes finden. Und was ist das Erste, was man macht, wenn man nicht das findet, was man erwartet in der Wissenschaft? Das Erste, was man macht, ist zu denken, da muss irgendwo ein Fehler sein. Ja, wir haben was falsch gemacht im Experiment oder was falsch gemacht in der Auswertung der Daten. Ja, so, das heißt, die haben erst mal geguckt, haben wir vielleicht die Daten falsch ausgewertet. Hat nicht geklappt, ist nicht weggegangen. Und irgendwann sind die auf die Idee gekommen, Wir können damit eine ganz neue Frage beantworten, nämlich, wie kann man eigentlich unterscheiden, ob zwei Tiere ähnlich sind, also Biologen würden sagen, aus demselben Phylum kommen, ja, also zum Beispiel Flachwürmer, Säugetiere etc., ja, also zwei Arten, die aus dem gleichen Phylum kommen, ähnliche Arten, wie kann ich das unterscheiden von zwei Arten, die aus unterschiedlichen Phyla kommen, die ganz unterschiedliche Tiere sind? Ja, und ich kann das, indem ich mir genau das anschaue, indem ich mir anschaue, sind die in der Mitte der Entwicklung besonders ähnlich, dann sind es ähnliche Tiere, oder sind die in der Mitte besonders verschieden, dann sind es unterschiedliche Tiere. Ja, aber dafür muss man erstmal akzeptieren, dass der Widerspruch, den man da gefunden hat, zu dem, was man erwartet, das eigentlich Interessante ist. Also Zusammenfassung, im Day Science, in der Tageswissenschaft, wollen wir konsistente Antworten haben. In der Nachtwissenschaft, im Night Science, suchen wir nach neuen Fragen und häufig finden wir die, indem wir Widersprüche umarmen, indem wir uns mit Widersprüchen auseinandersetzen. Das dritte Thema sind die zwei Sprachen der Wissenschaft. Und dazu möchte ich Ihnen gerne ein kleines Video zeigen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Und ich möchte von Ihnen nachher wissen, was haben Sie da gesehen?
So, ich muss kurz reingrätschen. Hier kommt ein Video, das ist eine Animation aus dem Jahr 1944 von Haider und Simmel. Ihr könnt euch das auch angucken, und zwar in den Shownotes und auf der Seite. Da findet ihr einen Link dazu, wenn ihr da auch reinschauen wollt.
Ich würde wetten, wenn Sie sich nicht selber sehr stark kontrolliert haben, dann haben Sie was Ähnliches gesehen. Sie haben gesehen, hier gibt es drei Akteure und die interagieren auf irgendeine Art. Ja, da gibt es Gefühle, da gibt es Intentionen. Ja, also zum Beispiel, also ein Vorschlag, den ich mal vorher gehört habe von jemand, ist die zwei Dreiecke, die versuchen, in das Haus einzubrechen von dem Kreis, ja, und eine Verteidigungssituation. Was dieser Film zeigt, ja, das ist ein klassisches Experiment, ich glaube von 1950, von Haider und Simmel. Und das ist eben die typische Reaktion, dass man, obwohl es doch nur ein Kreis und zwei Dreiecke sind, gar nicht anders kann, als den Intentionen, Absichten zu unterstellen. Ja, wir schauen uns das an und wir überlegen uns, welche Absicht hat der Kreis, welche Absicht haben die Dreiecke? Weil unser Gehirn so gebaut ist, um das zu machen. Also, diese Haider-Simmel-Animation zeigt, dass wir intuitiv das nehmen, was der Philosoph Daniel Dennett den Intentional Stance nennt. Also einen Gesichtspunkt, der von Absichten ausgeht. Ja, der irgendwie guckt, welche Absichten hat dieses Objekt oder diese Person und daraus dann versucht, vorherzusagen, was als nächstes passieren wird. Ja, wir können einen solchen Intentional Stance zum Beispiel auch für unseren Wecker benutzen. Wir können fragen, was will der Wecker? Der Wecker will uns wecken und eine bestimmte Uhrzeit. Der will natürlich nichts, der Wecker. Ja, das ist ja nur was Mechanisches. Aber diese Art zu denken kann uns helfen, intuitiver zu arbeiten. Und ein Grund ist vermutlich, das ist wie bei allem über die menschliche Evolution letztendlich Spekulation, weil wir haben ja nur diese eine Evolution und wir haben keine Zeitmaschine, um zurückzureisen. Aber es ist sehr plausibel, dass es in unserer Evolutionsgeschichte extrem wichtig war, dass wir sehr schnell und sehr effizient die Absichten anderer Menschen vorhersagen konnten. Ja, wenn Sie vor 20.000 Jahren im Wald einer fremden Person begegnet sind, dann war das extrem wichtig zu entscheiden, laufe ich jetzt weg, weil die Person mich umbringen will, oder sage ich guten Tag, weil ich mit der Person vielleicht Handel treiben kann. Ja, zu überlegen, welche Absicht hat diese Person wahrscheinlich, war extrem wichtig und wahrscheinlich ist deswegen unser Gehirn so evolviert, dass wir einen eigenen Teil unseres Gehirns haben, der besonders gut mit solchen Art von Fragestellungen umgehen kann. Mit Fragestellungen, wo es um Absichten geht. Und deswegen ist das eine Sprache, die wir sehr effizient benutzen können. Ja, in der Tageswissenschaft, da ist das einzige Argument, was zählt, sind Fakten, sind empirische Beobachtungen. Und dafür brauchen wir eine präzise Sprache, um diese Beobachtungen zu beschreiben. In der Nachtwissenschaft ist das anders. In der Nachtwissenschaft stellen wir Fragen wie, was will das Protein? Ja, das Protein ist ein Molekül, das will natürlich gar nichts. Ja, das hat ja kein Gehirn, es hat keinen Willen. Aber indem wir uns diese Frage stellen, wir überlegen, was will das Protein? Was versucht das Protein zu machen in der Zelle? Das ist streng genommen keine sinnvolle Frage. Es hilft uns aber, unsere Intuition zu benutzen. Ja, oder meine Lieblingsfrage, ich beschäftige mich teilweise auch mit Modellen für die Funktion von Bakterien. Und meine Lieblingsfrage dabei ist, warum macht diese Bakterienzelle etwas so Bescheuertes? Ja? Wie kann die so doof sein? Ja, ich weiß, dass sie nicht doof sein kann, die hat ja kein Gehirn. Ja? Aber es hilft mir, darüber nachzudenken, zu überlegen, irgendwas muss sie doch versuchen. Was versucht die zu machen? Ja, weil ich bin sicher, die versucht was zu machen und ich verstehe aber nicht, was es ist. So, aber so kann ich natürlich sachlich nicht über eine Bakterienzelle reden. Es hilft mir aber, meine Intuition zu benutzen. Und deswegen ist das in der Nachtwissenschaft nicht nur erlaubt, sondern häufig sehr hilfreich, solche Anthropomorphismen zu benutzen. Das heißt, über Dinge so zu reden, als wären es Menschen. Wichtig ist natürlich, dass ich immer weiß, was ich da mache. Ja, dass ich weiß, ich rede zwar so darüber, aber eigentlich ist das keine präzise Sprache. Und ich könnte das übersetzen in eine präzise Sprache. Ja, also wenn ich zum Beispiel frage, was versucht die Zelle da zu machen, ist die Frage, die ich eigentlich präziserweise beantworten will. Was war der Selektionsdruck, der in der Evolution dazu geführt hat, dass die Zelle so evolviert ist, dass sie jetzt dieses Programm der Genregulation ausführt? Ja, so, es ist eigentlich die gleiche Frage, ist, was versucht die Zelle zu machen? Ist aber viel komplizierter und ist auch viel komplizierter, so darüber nachzudenken. Und ich vergleiche diese Optimierung unserer Gehirnstruktur für diese Art von Frage vergleiche ich gerne mit GPUs, mit Grafikprozessoren, ja, Grafikkarten. Die sind ja ursprünglich entwickelt worden, um die Pixel auf einem Computerbildschirm zu steuern. Ja, und wenn man Spiele spielen will, wo die Pixel sich schnell bewegen, braucht man eine gute Grafikkarte. Aber irgendwann ist Leuten aufgefallen, wenn ich ein Problem so umformulieren kann, dass es so aussieht, als ginge es um Pixel auf einem Bildschirm, dann kann ich Grafikkarten benutzen, um super effizient zu rechnen. Ja, das heißt, alles, was heutzutage an künstlicher Intelligenz gemacht wird, macht man auf Grafikkarten. Auch wenn es mit Grafik gar nichts zu tun hat, einfach weil man die Sachen so formulieren kann, dass die so aussehen wie Grafikprobleme. Und die kann man dann effizient lösen. Und genauso funktioniert das mit diesem Intentional Stance und unserem Gehirn. Das nächste Werkzeug, was für die Kreativität in den Naturwissenschaften, aber auch anderswo, wir haben extrem wichtig ist. Wir haben vor einer Woche einen Podcast aufgenommen mit Itais Bruder. Der ist Künstler, Maler und haben festgestellt, für den ist das genauso, dass der Import von Ideen aus anderen Bereichen extrem wichtig für Kreativität ist. Das ist Bob Dylan, das ist der klassische Bob Dylan, ja, der plötzlich da war und Folksongs gesungen hat, Protestlieder gegen den Vietnamkrieg mit seiner Gitarre, hatte schon eine große Fangemeinde. Das ist ein anderer Bob Dylan. 1965 hat er plötzlich sich eine E-Gitarre umgeschnallt, ja, und hat sich in eine Band gestellt mit Schlagzeug und E-Bass und allem und hat eine ganz andere Art von Musik gemacht. Und das fanden viele seiner Fans überhaupt nicht schön. Ja, also das fanden die total bescheuert. Also er ist da teilweise ausgepfiffen worden auf Konzerten, wo die Leute zwar Tickets gekauft haben, aber als er dann doch nur die E-Gitarrenmusik gespielt hat, sehr enttäuscht waren. Was er gemacht hat, ist, er hat die Grenzen eines musikalischen Genres überschritten, um sich kreativer ausdrücken zu können, ja, um neue kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu haben. Und sowas wie Like a Rolling Stone zum Beispiel hätte als Folksong nicht so gut funktioniert wie als Rocksong. Ja, das heißt, er hatte da Möglichkeiten, die er vorher nicht hatte, indem er diese Grenzen überschritten hat. Wenn man sich anschaut, wie Wissenschaftsgebiete organisiert sind, ja, dann haben wir genau wie wir in der Musik verschiedene Genres und Subgenres haben, haben wir in der Wissenschaft haben wir Disziplinen und Teildisziplinen. Zum Beispiel, ne, haben wir Psychologie. Psychologie ist natürlich verwandt, hat Beziehungen zur Psychiatrie. Psychologie hat auch Beziehungen zu Erziehungswissenschaften und zum Management und zur Soziologie natürlich. Soziologie hat eine starke Beziehung zur Ökonomie, zu Wirtschaftswissenschaften. So, das heißt, wir haben diese verschiedenen Bereiche und die haben Beziehungen zueinander. Aber wie diese Bereiche voneinander abgegrenzt sind, ist eigentlich zufällig. Historisch ist das so gewachsen, dass wir eine Grenze haben zwischen Psychologie und Psychiatrie. Aber die Grenze hätte auch woanders liegen können. Ja, das könnte ein großes Gebiet sein oder ein Teil der Psychiatrie könnte Teil der Psychologie sein. Oder in einem anderen Bereich, es gibt physikalische Chemie und es gibt chemische Physik. Ja, so. Das eine ist Chemie, das andere ist Physik, aber eigentlich ist es ungefähr das Gleiche. Ja, oder jedenfalls sehr eng miteinander verwandt. Das heißt, dass da irgendwo eine Grenze ist, ist rein historisch gewachsen. Und häufig sind neue Entdeckungen gerade an diesen Zwischenbereichen. Und Das kann daran liegen, dass genau da besonders interessante Sachen sind, aber es kann auch einfach daran liegen, da guckt sonst keiner. Ja? Weil die Chemiker, die gucken halt in der Mitte der Chemie und die Physiker in der Mitte der Physik. Und bis irgendwann jemand auf die Idee gekommen ist, mal in dem Zwischenbereich zu gucken. Ja, inzwischen ist das auch wieder eine eigene Disziplin, physikalische Chemie. Aber lange war es das nicht. Das heißt, an diesem Bereich zwischen den Wissenschaften, zwischen den Kernwissenschaften, der im Studium nicht so vorkommt, weil er eben nicht so richtig zu dem einen und nicht so richtig zu dem anderen gehört, da findet man häufig ganz spannende Sachen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wurden ausgebildet in dem Bereich, in dem sie nachher nicht ihre wichtigsten Beiträge geleistet haben. Das sind auch wieder drei Beispiele hier. Mary Claire King hat Mathematik studiert, ist aber bekannt für ihre wissenschaftliche Arbeit in der Humangenetik. Francis Crick hat Physik studiert und hat aber wichtige Beiträge in der Biologie geleistet. Ja, zum Beispiel die Entdeckung der Struktur der DNA, der Erbinformation. Marie Curie hat Physik studiert und auch einen Nobelpreis für Physik bekommen. Also das heißt, das war da, wo man es erwartet hätte. Sie hat aber auch noch einen Nobelpreis für Chemie. Ja, das heißt, die hat wesentliche Beiträge eben auch noch woanders geleistet. So, und es ist tatsächlich so, wenn man sich so umguckt in der Biologie zum Beispiel, da sind ganz viele Leute, die interessante Sachen machen, die nicht Biologie studiert haben. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich die interessantesten Sachen mache, aber ich habe auch nicht Biologie studiert, obwohl ich Biologie mache. Also ich bin mit dem Konzept, bin ich sehr einverstanden. Wenn man Ideen überträgt aus einem Bereich in einen anderen Bereich, dann kann man die entweder importieren, also ich arbeite in einem bestimmten Bereich und dann importiere ich eine Idee von woanders, oder ich kann meine Idee woanders hin exportieren. Importieren ist in der Regel einfacher, weil meinen Bereich kenne ich. Ja, und da kann ich dann sehen, okay, diese Idee, wie gut kann ich hier damit was machen? Und das sind Beispiele. Krebs zum Beispiel ist ein evolutionärer Prozess. Ja, die Krebszellen evolvieren im Körper. Ja, die vermehren sich effizienter, aus Sicht der einzelnen Zelle effizienter als die übrigen Zellen im Körper. Deswegen werden das mehr. Das ist ein evolutionärer Prozess. Den aber als solchen zu betrachten, ist was, was man vor 20 Jahren noch gar nicht gemacht hat. Da gab es zwar ein paar Leute, die gesagt haben, das ist doch eigentlich so ähnlich wie Evolution, aber das war nichts, was jemand ernst genommen hätte. Während inzwischen ist das ein Kernbereich der Krebsforschung. Weil anders kann man zum Beispiel die Entstehung von Resistenz gegen Chemotherapie nicht verstehen. Dafür muss man das als einen evolutionären Prozess betrachten. Aber es war ein Import von Ideen aus der Evolution in die Krebswissenschaft. Das letzte Beispiel finde ich auch ganz interessant. Wenn man sich die Interaktion zwischen Hefezellen anschaut, ja, also wie die miteinander konkurrieren oder kooperieren, die Hefezellen, dann kann man das tun, theoretisch, mit Mitteln der Spieltheorie. Die Spieltheorie ist was, was die Wirtschaftswissenschaften entwickelt haben, um das Verhalten von Menschen in solchen Situationen zu beschreiben. Man kann aber eben auch das Verhalten von Zellen auf die Art beschreiben. Das heißt, man hat die Idee importiert, aus den Wirtschaftswissenschaften in die Biologie. Ein bisschen schwieriger ist es, Ideen zu exportieren, ja, weil damit versuche ich, Probleme zu lösen, von denen ich nicht so viel verstehe. Ist aber auch was, was sehr häufig zu ganz spannenden wissenschaftlichen Ergebnissen führt. Ja, das heißt, eine Empfehlung, die zum Beispiel Todd Golub, mit dem haben wir im Podcast gesprochen, der ist Direktor des Broad Institutes von Harvard und MIT, also eines der tollsten Forschungsinstitut auf der Welt. Und der sagt, wenn er Leute einstellt, dann stellt er am liebsten Leute ein, die schon mal komplett das Arbeitsgebiet gewechselt haben. Ja, die eine Sache gut konnten und gesagt haben, aber ich mache jetzt was anderes. Das kann ich zwar gar nicht, aber ich lerne das. Ja, und er sagt, solche Leute stellt er ein, weil die werden das wieder machen. Und jedes Mal, wenn man sowas macht, dann ist die Chance, dass dabei was richtig Interessantes rauskommt. Weil man mit neuen Ideen kommt, weil man nicht die gleichen Ideen hat wie alle in dem Arbeitsgebiet, von denen man seit 10 Jahren umgeben ist, sondern man kommt von außen mit neuen Ideen. Deswegen kann Export auch super sein. Zum Beispiel antike DNA. Ja, wir haben vor ein paar Jahren, nicht wir, sondern Wissenschaftler, Svante Paabo zum Beispiel, der dafür letztes oder vorletztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat, das Genom von Neandertalern entschlüsselt, ja, und verglichen mit unserem Genom und eben gefunden, dass wir alle oder fast alle, also es gilt nicht für alle Menschen, es kommt dann darauf an, wo die Vorfahren herkommen. Ja, aber zumindest diejenigen, deren Vorfahren aus Europa kommen, wir alle haben ein paar Prozent Neandertal-DNA. Aber diese menschliche Geschichte hat man sich eben angeschaut anhand von DNA. Das heißt, die Urgeschichte zu studieren mit Mitteln der modernen Biologie war ein Export von Ideen aus der Biologie in die Urgeschichte. Interdisziplinarität ist eine tolle Sache und hilft einem, kreativer zu sein. Das heißt, wenn ich hier eine Achse habe, eine X-Achse, wo ganz rechts bin ich super interdisziplinär und ganz links bin ich nur in einer Disziplin. Da gibt es eine Sache, von der weiß ich super viel. Ja, da bin ich der totale Experte. Dann ist es natürlich so, je interdisziplinärer ich werde, umso geringer wird mein Expertenwissen. Ja, weil umso weniger weiß ich von einer Sache. Auf der anderen Seite habe ich aber mehr Potenzial, auf neue Ideen zu kommen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich in der Mitte, ja, was wir so die Renaissance-Gegend nennen, ja, weil in der Renaissance war es eben üblich, dass man mehrere Sachen gemacht hat, Leonardo da Vinci zum Beispiel. In der Mitte bin ich immer noch genug Experte, um ausreichend was zu wissen über eine Fragestellung, mit der ich mich beschäftige. Aber ich habe auch genug Potenzial, auf neue Ideen zu kommen. Ja, das heißt, ideal ist, von einer Sache viel zu verstehen, aber gleichzeitig trotzdem sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und das kann auch ein oberflächliches Niveau sein. Das können auf dem Niveau von populärwissenschaftlichen Büchern sein zum Beispiel. Ja, ich muss nicht alles bis zum letzten Detail studieren, aber einfach, dass ich weiß, da gibt es doch irgend so eine Geschichte in der Informatik zum Beispiel. Ja, und vielleicht kann ich damit was verstehen in dem System, was ich mir in der Biologie anschaue. Zusammenfassung: Day Science ist disziplinär, ja, ist stark abgetrennt. Night Science ist interdisziplinär. Kreativität ist interdisziplinär. Ich denke, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um noch auf ein weiteres Thema einzugehen im Zusammenhang mit der Kreativität, nämlich das Gespräch zwischen Daten und Hypothesen. Und da würde ich Ihnen gerne auch noch mal ein Video zeigen. Ja, vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. In dem Fall würde ich Sie bitten, die Antwort noch vorerst für sich zu behalten. Und ich würde Sie alle bitten, zählen Sie, wie viele Pässe die Mannschaft in Weiß macht. Ja, also wir haben eine Mannschaft mit weißen T-Shirts und eine mit schwarzen T-Shirts. Und es gibt zwei Bälle. Wir wollen wissen, wie viele Pässe spielt die Mannschaft in Weiß?
Ja, auch das Video, das findet ihr verlinkt auf unserer Seite und in den Shownotes. Und ja, das funktioniert nur einmal leider. Das heißt, wenn ihr da mitspielen wollt, dann klickt da doch erstmal noch kurz drauf, bevor ihr die Auflösung hört.
How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla?
Ist jemand von Ihnen bereit zuzugeben, dass Sie den Gorilla nicht gesehen haben? Okay, also es gibt schon einige. Und ich glaube, typischerweise sieht ungefähr die Hälfte der Leute den Gorilla nicht, wenn sie das Video zum ersten Mal sehen. Und ich glaube, es heißt einfach nur, dass man sehr fokussiert ist auf die Aufgabe, die man gestellt bekommen hat, ja, und eben auf nichts anderes mehr achtet. Das heißt, wenn ich zu fokussiert auf eine Idee bin, kann es sein, dass ich andere ganz spannende Sachen übersehe. Und wir wollten wissen, ob sowas auch in einem wissenschaftlichen Kontext passieren kann. Und wir haben Informatikstudierenden an der HHU als Teil der wöchentlichen Hausaufgaben, haben wir diesen Datensatz gegeben und haben gesagt, in einer Spalte haben wir die Anzahl von Schritten, die Personen pro Tag gemacht haben. Und in der anderen Spalte haben wir den Body-Mass-Index, ja, also Gewicht dividiert durch Größe. Und dann war die Frage, hängt der Body-Mass-Index mit der Anzahl der Schritte zusammen? Gibt es da eine Korrelation? Kann man sich ja vorstellen, wenn man viele Schritte macht, dann nimmt man vielleicht ab. Könnte sein, dass da ein Zusammenhang ist. Man hat gesagt, Hypothese, überprüft mal diese Hypothese. Und außerdem fällt euch sonst noch was auf an den Daten. Das war die eine Hälfte der Studierenden. Der anderen Hälfte der Studierenden haben wir nur gesagt, das sind die Daten, was kann man aus diesen Daten lernen? Und was man lernen kann, ist, wenn man diese Daten plottet, das heißt, wenn ich auf der X-Achse die Schritte auftrage und auf der Y-Achse den Body-Mass-Index, dann sehe ich folgende Abbildung. So, das heißt, das Erste, was ich lerne, ist, offensichtlich kann ich hier nichts darüber lernen, wie Schritte und Body-Mass-Index zusammenhängen, weil es wäre sehr unwahrscheinlich, dass ich dann dieses Bild habe. Ja, das heißt, das beantwortet schon eigentlich die Frage, die wir den Studierenden gestellt haben. Aber der Witz ist, dass die Studierenden, die eine feste Hypothese zu testen hatten, ja, denen wir gesagt haben, guck mal, ob es einen Zusammenhang zwischen dem und dem gibt, die haben ein Drittel weniger häufig den Gorilla gesehen. Das heißt, die, die keine Hypothese hatten, haben den dreimal häufiger gesehen oder hatten eine dreimal höhere Chance, den Gorilla zu sehen. Das heißt, eine Hypothese kann einen davon ablenken, eine Entdeckung zu machen. Ja, in dem Fall eine triviale Entdeckung, aber vielleicht auch mal irgendwann eine wichtige wissenschaftliche Entdeckung. Und letztendlich, was das bedeutet, ist Night Science oder Nachtwissenschaft ist eine Frage der Einstellung. Ja, ich muss ständig Ausschau halten nach irgendwas Unerwartetem. Das ist eigentlich die Aufgabe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Ständig Ausschau zu halten nach etwas Unerwartetem. Und häufig ist das Unerwartete ein Zeichen, dass irgendwas schiefgegangen ist im Experiment. Da muss ich das Experiment wiederholen. Aber manchmal ist nichts schiefgegangen, sondern da ist irgendwas Interessantes, mit dem vorher keiner gerechnet hat. Damit ich das kann, brauche ich natürlich eine gute Repräsentation, eine detaillierte Repräsentation in meinem Kopf von dem, was erwartet wird. Ja, wenn ich was sehe, muss ich sagen, das ist genau, was ich erwarte, oder ich muss sagen, das ist aber komisch. Ja. Vielleicht habe ich da 100 Datenpunkte und 98 sind so, wie ich die erwarte, aber zwei sind anders. Und dann kann ich sagen, ja, zwei von 100 ist egal, ja, vergesse ich einfach. Oder ich kann sagen, jetzt gucke ich mir mal an, was ist denn bei den zwei so besonders? Warum sind die anders? Und vielleicht finde ich dann was ganz Spannendes. Vielleicht auch nicht. Aber das ist auch ein entscheidender Punkt der Naturwissenschaft. Das allermeiste, was wir machen, ist, jetzt suche ich nach dem deutschen Wort, das englische wäre Failure, misslingen. Ja, das meiste, was wir machen, misslingt. Ja, und ab und zu, vielleicht 10%, aber es ist schwer, das hängt davon ab, was wir genau machen, wie viel es ist, aber die Minderheit von dem, was wir machen, gelingt. In dem Sinne, dass das rauskommt, was wir erwarten und dass wir dann das veröffentlichen in unserem Artikel, was wir eigentlich ursprünglich schreiben wollten. Die meiste Zeit kommt irgendwas anderes raus. Und oft sind es dann blöde Fehler, wo wir sagen, hat alles nicht geklappt, müssen wir vergessen. Aber manchmal ist es eben auch was ganz Spannendes. So, ich wollte mit Ihnen noch eine kleine Übung machen. Das stammt aus dem New Yorker Cartoon-Wettbewerb. New Yorker ist eine Zeitschrift und die publizieren jede Woche einen Cartoon ohne Text. Und dann kann man sich überlegen, was der lustige Text dazu sein könnte und den einsenden und irgendjemand gewinnt dann. Und ich möchte Sie gerne in zwei Gruppen teilen. Und Sie würde ich bitten, gleich, wenn ich Ihnen sage, wann, kurz die Augen zu schließen, bis ich sage, machen Sie die Augen bitte wieder auf, da passiert nichts Lustiges. Sie sehen nur nicht, was hier ist. Wir werden das gleich aber tauschen, das heißt, gleich müssen die anderen die Augen zumachen, das heißt, Sie verpassen nichts. So, und ich zeige Ihnen allen, ich wollte noch einen kreativitätsfördernden Duftstoff versprühen, aber den haben wir leider komplett verbraucht in der wissenschaftlichen Arbeit für unsere Arbeitsgruppe. Gut für uns, schlecht für Sie. Das heißt, diese Kreativitätshilfe bleibt Ihnen leider versagt. So, das ist der Cartoon. Jetzt möchte ich Sie bitten, alle kurz die Augen zu schließen. Okay, Sie dürfen die Augen offen lassen. Jetzt können Sie sich das durchlesen, was da steht. So, und jetzt können alle wieder die Augen aufmachen. Und jetzt haben Sie eine Minute Zeit, sich zu überlegen, was die Unterschrift zu diesem Cartoon sein kann. Okay, jetzt wiederholen wir das Ganze und ich bitte die andere Gruppe, die Augen zu schließen. Also bitte jetzt hier auf der Seite alle kurz die Augen schließen. Okay, jetzt bitte alle wieder Augen aufmachen und jetzt bitte alle wieder überlegen, was könnte hier Lustiges unter dem Cartoon stehen. So, und jetzt meine Frage an Sie, war das für Sie einfacher, nachdem Sie die Vorschläge, die gewonnen hatten, gelesen haben, oder war es einfacher, als Sie die nicht kannten? Genau, also typischerweise ist es so, man findet es einfacher, wenn man die nicht vorher gesehen hat, weil wenn man die kennt, dann ist es schwer, nicht in die gleiche Richtung zu denken. Und das ist eigentlich genau der gleiche Punkt bei dem Experiment, was wir mit unseren Studierenden gemacht haben. Ja, wenn ich schon eine Hypothese habe, ist es schwierig, auf was anderes zu kommen. Ja, das heißt, meine eigene Kreativität funktioniert besser, wenn mir nicht zu viele andere Ideen von außen vorgegeben werden. Deswegen kann es gut sein, das, was einer unserer Gäste in im Podcast Timed Ignorance genannt hat. Ja, also eine zeitweilige Ignoranz. Das heißt, dass ich zu Anfang erstmal gar nicht gucke, was erzählen eigentlich die anderen, ja, was weiß man schon darüber, sondern mir erstmal selber was überlege. Und dann erst gucke, okay, was denken die anderen? Und dann vergleiche ich das mit meinen eigenen Ideen. Aber dass ich erstmal versuche, unvoreingenommen zu sein. So. Zu dem Spray, das wir leider schon verbraucht hatten. Da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, dass es funktioniert. Und es funktioniert deswegen, weil man daran glaubt, dass man kreativ sein kann. Ja? Wenn ich Sie davon überzeugen kann, heute, jetzt können Sie kreativ sein, dann sind Sie auch kreativer. Ja? Sie müssen selber daran glauben, dass Sie das können. Ja, und wie gesagt, man kann wissenschaftlich zeigen, dass das funktioniert. Also auch wenn ich Wasser sprühe und Ihnen erzähle, das macht Sie jetzt kreativ, solange Sie das auch nur ein bisschen glauben, macht Sie das wirklich kreativer. Also, Zusammenfassung, im Day Science testen wir Hypothesen, im Night Science generieren wir Hypothesen. Und damit kommen wir an das Ende dessen, was ich Ihnen erzählen wollte. Das heißt, an der Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir noch die verbliebene Zeit nutzen, um ein bisschen zu diskutieren oder Fragen, die Sie vielleicht haben, zu beantworten.
Martin Lercher zu Night Science. Und ich hoffe, ihr nehmt ein paar gute Tipps auch mit für Zeiten, wenn ihr dringend mal einen Geistesblitz braucht. Ich jedenfalls habe da so einiges gehört, was ich mal probieren werde. Ja, und wir bleiben auch ein bisschen bei Kreativität. Ich verrate mal, was euch im nächsten Hörsaal erwartet. Da erklärt uns eine Forscherin, mit welcher spannenden Idee sie nachhaltig und in großem Maßstab leckere Aromen produzieren will.
Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Was ist die Biologie, was ist der Mechanismus dahinter? Da sie keine Möglichkeit haben, sich irgendwie zu bewegen, hat sich in Pflanzen ein sehr, sehr komplexes chemisches Signalnetz ausgebildet. Zusammengefasst kann man sagen, dass es möglicherweise über 100.000 dieser sekundären Pflanzenstoffe gibt. Sogenannte Cyanobakterien oder Mikroalgen, die ja sehr stark mit Pflanzen verwandt sind, sind auch in der Lage, spannende Sekundärstoffe herzustellen. Sind wir vielleicht in der Lage, unsere Bakterien in die Richtung zu trainieren, dass sie die Stoffe, die wir interessant finden, dass sie diese herstellen können?
Ja, einfach mal so einer Mikroalge beibringen, was ein Orangenbaum kann, zum Beispiel. Spannende Idee und die wird auch sogar schon umgesetzt. Und wie das funktioniert und wofür es gut ist, das lernt ihr also in der nächsten Folge von der Biotechnologin Ilka Axmann. Neue Hörsaal-Episoden, die gibt es übrigens immer donnerstags und freitags. Und alle, die es bislang schon gab, die findet ihr allesamt in unserer Audiothek oder auf unserer Seite zum nochmal hören. Viel, viel Spannendes ist da dabei. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.